Kapitel 14 – Ein Kartenhaus. Ich erinnere mich an eines der ersten Male, als das Licht in meinem Geist aufleuchtete und ich anfing zu erkennen, wie Theologen derartig absurde Aussagen machen konnten. Jahrelang verblüffte es mich, wie Menschen, die sich mit der Bibel auskannten, eine buchstäbliche Sechstageschöpfung bestreiten konnten, den Sabbat leugneten oder glauben konnten, dass Menschen direkt in den Himmel kommen, wenn sie sterben. Schlimmer noch waren Aussagen von adventistischen Gelehrten, die das Untersuchungsgericht von Christus im Allerheiligsten und die Reinigung von Sünde, bevor er zur Erde zurückkommt, leugneten. Ich saß in einer Vorlesung über die Bücher von Daniel und Offenbarung. Es wurde nicht als Tatsache behauptet, sondern nur angedeutet, dass das, was Daniel in Kapitel 7 als Vision sah, eine Metapher war. Eine Metapher bedeutet: Eine Metapher ist ein Ausdruck, der statt des wörtlich Gemeinten etwas bezeichnet, das ähnlich ist. Wikipedia. Als ich den Gedanken aufgriff, die Symbolik in Daniel 7 als eine Metapher aufzufassen, spürte ich förmlich, wie der Boden sich öffnete und das gesamte adventistische Glaubenssystem weggefegt wurde. Die Andeutung war, dass Daniel und Offenbarung voll von Symbolen sind und dass das, was Daniel in Bezug auf den Menschensohn sah, der zu dem Hochbetagten kam, auch nur ein Symbol sei. Das Argument hatte eine gewisse Logik, es hörte sich vernünftig an, aber von den Recherchen, die ich angestellt hatte, würde dies die Lehren des Adventismus, um eine Metapher zu verwenden, in ein Kartenhaus auf einem sandigen Fundament direkt neben einer Verwerfungslinie verwandeln. Die Verwendung von Metaphern findet man an vielen Stellen in der Bibel. Die Frage ist, wann erachten wir etwas als eine Metapher, wo die Bedeutung nicht so wörtlich genommen wird, und wann lesen wir den Text einfach mit der wörtlichen Bedeutung? Die Grundlage des Denkens der adventistischen Pioniere hing an ein paar einfachen Regeln, und die eine, die dieses Thema anspricht, besagt Regel 11. Wie weiß man, wenn ein Wort im übertragenen Sinne gebraucht wird? Wenn es einen vernünftigen Sinn ergibt, wie es dort steht, und nicht gegen die einfachen Naturgesetze verstößt, dann muss es wörtlich verstanden werden, sonst im übertragenen Sinne. Eine Metapher hat nur Kraft, wenn sie mit einer buchstäblichen Realität verknüpft ist. Wenn du die Grundlage nimmst und darauf eine symbolische Bedeutung anwendest, dann wird das ganze System zusammenfallen, weil nichts Solides vorhanden ist, auf dem die Metapher aufbauen kann. Die biblische Regel, zuerst die wörtliche Bedeutung anzunehmen, wenn es nicht gegen die einfachen Naturgesetze verstößt, ist unsere Schutzmaßnahme dagegen, unser Fundament in Sand zu verwandeln. Die natürliche Folge der Anwendung einer Metapher auf etwas, das wörtlich verstanden werden kann, ist die entgegengesetzte Bedeutung. Dieser kleine Kunstgriff, Metaphern auf wörtlich verstandene Passagen anzuwenden, entzündete all meine Kindheitsfreude für das Scherzen und Training in der Anziehung von Gegensätzen. Diese tödlichen Metaphern boten mir eine Tür, um in parallele Wirklichkeiten einzutreten, die eine gegensätzliche Bedeutung hatten. Ich erinnere mich an einen Dozenten, der beschrieb, wie die Bibel für ihn lebendig wurde, als er die Macht der Metapher verstand. Eines der einfachsten Beispiele dafür, wie eine Metapher verwendet werden kann, um etwas als das Gegenteil von dem erscheinen zu lassen, was es aussagt, bezieht sich auf den Sabbat. Die Bibel sagt: Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 2. Mose 20, Vers 8. Wenn wir das Wort Sabbat nehmen und ihm die Bedeutung von Ruhe geben, können wir zeigen, wie Jesus uns Ruhe gibt, indem wir zitieren: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Die Schlussfolgerung wird präsentiert, dass Jesus unsere Ruhe ist und daher die Forderung des Ruhens erfüllt. Wir ruhen in Christus, und wenn wir in ihm ruhen, erfüllen wir dieses Gebot auf geistige Weise. Dieser Prozess verwandelt das buchstäbliche Wort Sabbat in eine Metapher für das Ruhen in der Erlösung Christi. Aber wenn wir die Regel für die wörtliche Interpretation zuerst anwenden, erkennen wir, dass es vollkommenen Sinn ergibt, wie es geschrieben steht. So verhindern wir die metaphorische Bedeutung, die die Aussage schnell erscheinen ließe, als besage sie das Gegenteil von dem, was gefordert wurde. Wenn wir Daniel 7 aufschlagen, werden uns viele Symbole vorgestellt. Anstatt über die Bedeutung der Worte zu mutmaßen, folgen wir einer weiteren wichtigen Regel, und zwar Regel 5. Die Schrift muss ihr eigener Ausleger sein, weil sie den Maßstab in sich selbst trägt. Wenn ich mich auf einen Lehrer verlasse, dass er mir die Schrift auslegt und er dabei über die Bedeutung der Schrift mutmaßen würde oder ihr eine ganz bestimmte Bedeutung entsprechend seinem speziellen Glaubensbekenntnis zu geben wünscht oder weil er dadurch weise erscheinen würde, dann ist nicht die Bibel mein Maßstab, sondern seine Mutmaßung, sein Wunsch, sein Glaube oder seine Weisheit. Es besteht keine Notwendigkeit, über die Bedeutung des Löwen, des Bären, des Leoparden und des Tieres zu spekulieren. Die Bibel erklärt uns, was sie bedeuten. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Daniel 7, Vers 17. Im Mittelpunkt dieser Vision, die Daniel gegeben wurde, steht die Betrachtung eines großen Gerichts und zweier Hauptpersonen, die als Hochbetagter und Menschensohn bezeichnet werden. Hier ist die Schilderung. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging aus von ihm. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausend standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärmes der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in dem Nachtgesicht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft war eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniel 7, Vers 9 bis 14. Die Beschreibung der Tiere und des kleinen Horns sind eindeutig Symbole und finden ihre Erklärung in anderen Teilen dieses Kapitels, wie auch im restlichen Buch Daniel. Alles andere in dieser Geschichte kann wörtlich gelesen werden, ohne dass die Naturgesetze irgendwie verletzt werden. Diese Gerichtsszene, die vom Hochbetagten und dem Menschensohn handelt, ist die grundlegende Geschichte des adventistischen Glaubens. Während ich in meiner Theologievorlesung saß, veränderte der Vorschlag, dass Daniels Vision nur ein Symbol für Gottes Gerechtigkeit war und seine Fähigkeit widerspiegelte, der Sünde ein Ende zu machen, die ganze Geschichte dahingehend, dass sie das Gegenteil von dem aussagte, was gemeint war. Der Fehler, nicht zuerst die Regel der wörtlichen Auslegung anzuwenden, bewirkt, dass die grundlegende Realität des Menschensohnes, der tatsächlich zu dem Hochbetagten kommt, um ein Königreich zu erhalten, zu Staub wird. Warum? Weil es nicht tatsächlich stattfand, es war nur ein Symbol. Dies ist das Ergebnis, wenn man die Regel ignoriert, zuerst die wörtliche Auslegung anzuwenden. Es war genau an diesem Punkt, wo ich verführt wurde in Bezug auf die Lehre von dem Vater und seinem Sohn. Es erstaunt mich, dass ich glaubte, dass Jesus der Sohn war und dennoch gleichzeitig an die Dreieinigkeit glauben konnte. Dieser Prozess geschieht sehr leicht, wenn du die Begriffe Vater und Sohn als Metapher für die Liebe Gottes für das Universum darstellst. Wenn wir verstehen, dass sich die fundamentale Realität des gesamten Universums um Gott und seinen Sohn dreht und dann diese Begriffe in Metaphern verwandeln, dann wird das ganze christliche Glaubensgebäude zu einem Kartenhaus auf Treibsand. Beachte sorgfältig diese Aussage. Ein anderer wichtiger Punkt beinhaltet, wie wir die Bibel interpretieren. Dazu gehört das Thema, ob wir manche Passagen buchstäblich interpretieren oder ob wir sie eher symbolisch behandeln. Vielleicht können wir es auf diese Weise veranschaulichen. Während wir uns oft auf Jesus als den Sohn beziehen und häufig die erste Person der Gottheit den Vater nennen, wollen wir wirklich solche Ausdrücke in einer völlig buchstäblichen Weise annehmen? Oder wäre es sinnvoller, sie in einer mehr metaphorischen Weise zu interpretieren, die mehr auf die selektiven Aspekte von Sohnschaft und Vaterschaft zurückgreift? The Trinity by Witten, Moon Reef, Seite 94. Sobald die Begriffe Vater und Sohn nicht mehr wörtlich sind, kann das Rückgrat der Schrift je nach Belieben verdreht und umgeformt werden. Es wird uns ein leichtes sein, Gott nach unserem Bild zu schaffen. Die ganze Vorstellung von Gott, der Rollen annimmt und die Begriffe Vater und Sohn als Symbole verwendet, präsentiert uns die Idee, dass Gott sich selbst nach dem Bildnis des Menschen gemacht hat. Gott betritt sozusagen eine parallele Wirklichkeit, um eine moralische Aussage zu machen. Die wahre Bedeutung aller Aussagen, die die Liebe des Vaters für seinen Sohn offenbaren, sind nicht wörtlich zu nehmen, denn nach Meinung der Adventgemeinde ist Jesus nicht wirklich der Sohn Gottes. Dies ist eine Rolle, die er für den Zweck der Erlösung angenommen hat. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben und das Zusammenfließen von all dem Scherzen, den Filmen, den parallelen Wirklichkeiten, den verwandelten Identitäten und der tödlichen Verwendung von Metaphern betrachte, dann kann ich erkennen, dass diese Dinge auf einen Schlüsselzweck abzielten, und zwar meine Fähigkeit zu zerstören, in eine liebliche Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn im Allerheiligsten im Himmel einzutreten. Bevor ich damit beginnen konnte, diese Täuschungen zu begreifen und davon abzurücken, wäre es unmöglich für mich, den Eingang zum Allerheiligsten zu finden und mit meinem Geliebten zusammen zu sein. Das Allerheiligste ist der Ort, wo die Hochzeit stattfindet, und es wäre unmöglich für mich, Teil der Braut zu sein, wenn ich meinen zukünftigen Ehemann nicht wirklich kennen würde. Der einzig mögliche Weg, eine solche kontinuierliche, liebliche Gemeinschaft zu haben, besteht darin, die Wahrheit zu kennen, wer Gott und sein Sohn wirklich sind. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Ich wünschte mir diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn so sehr, und dennoch war mein Wissen über Jesus von der Stimme und dem Training des Verführers durcheinandergebracht worden. Meine Schulung durch Filme, Scherzen und metaphorische Theologie erlaubte es mir, diese beiden verschiedenen Liebhaber als eine Person mit mir wandeln zu lassen. Die Prinzipien von Unabhängigkeit, umgewandelter Identität und Gewinnung von Anerkennung durch Leistung wurden auf subtile Weise in einer parallelen Wirklichkeit zu dem sanften und demütigen Erlöser der Welt angebetet. Mein Geliebter konnte mich nicht in den geheimen Ort des Allerhöchsten hineinlassen, solange ich noch Zuneigung zu meinem Kindheitsliebhaber hatte. Es musste einen Ausweg geben, um dem Kampf in meinem Kopf zu entfliehen. Zwischenspiel 3. Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Die schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, o du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Hoheslied 5, Vers 7 bis 9. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Römer 7, Vers 21 bis 24. Denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich arm, blind und bloß bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleiden und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 17 bis 20.